Jews?
No. Jews. Jews.
Der Esperoid Jews. Ihr hört den Podcast der Esperoid Jews. Aus jüdischen und nicht-jüdischen Perspektiven sprechen wir hier über Identitäten, Migration, Politik und auch viele andere Themen. Und für diese Folge habe ich Ellie Schwartz auf ein Gespräch eingeladen. Ellie macht Tanz, Performance in Kollektiven auf Bühnen, in Workshops, arbeitet als Pädagogin. Ellie bietet auch systemische Körpertherapie und auch Bewegungstherapie an. Und für diese Podcast-Folge hat mich hauptsächlich Ellies Wissen und Erfahrungen interessiert, was künstlerische, therapeutische und politische Praxen angeht, weil wir Körper sind. Wir sind Körper, die Erfahrungen machen, die vieles fühlen und vieles auch in uns tragen. Wir tragen Traumata und Geschichten in uns. Und wenn ich wir sage, denke ich tatsächlich an Menschen, die Diskriminierungserfahrungen machen. Ich denke an jüdische Menschen, an BIPOC, an palästinensische Menschen, an Romnia und Sintetze. Ganz explizit an all die Menschen, die Genozide erfahren haben, an sich selbst oder als Kinder, Enkelkinder, derer, die das an sich selbst, an ihren eigenen Körpern erfahren haben. Ich denke an Palästina, an Kongo und Sudan, an Myanmar, an Armenien, an Kurdistan, an viele andere Orte und an viele andere Kriege, die gerade stattfinden. Und es soll in dieser Folge um Körper und Verkörperungen von Erfahrungen gehen, um Embodied Activism, also therapeutische, künstlerische, aktivistische Praktiken, bei denen diese Dualismen, diese eurozentristische Dualismen von Körper und Geist oder Rationalität gegen Emotionalität, weil jeder einzelne Mensch eine Gesamtheit ist aus Gefühlen, Gedanken, Geschichten, Traumata, Schmerzen, Bewegungen. Und ich glaube, wir haben was davon, uns als Ganzes zu erfahren, wahrzunehmen und uns auch deswegen als Körper in unserer Verletzlichkeit begegnen zu lernen. Das sind so mehr oder weniger die Themen, um die es gehen wird, Körper und Verkörperungen. Gleich geht's auch los mit der Folge, aber ich glaube, bevor es weitergeht, würde ich euch ganz gern die Geschichte erzählen, wie Ellie und ich uns kennengelernt haben. Ich habe nämlich im März 2024 Ellie interviewt für Radio Blau, für das Freie Radio in Leipzig, zu der Performance, die Ellie und Ellies MitstreiterInnen gemacht haben in der Cinemathek in Leipzig. Die Performance heißt Revolutionary Dreaming und total grob zusammengefasst ging es da um Claude Kahn und Marcel Mont, um queere und jüdische, weiße und nicht weiße Körper, um Widerstandspraktiken und surrealistische Kunst. Und falls es euch interessiert, wie das Interview war oder ihr Lust habt auf die Performance, werde ich in den Shownotes alles verlinken. Aber was das Gespräch angeht, das war total schön und spannend und es gab aber sowohl für Ellie als auch für mich Abbas in diesem Gespräch oder nach diesem Gespräch. Und welche Abbas für Ellie in diesem Interview entstanden sind, wird Ellie selbst später erzählen. Meine kann ich euch aber schon verraten. Für mich bestand mein Aber nach diesem Gespräch drin, dass ich dachte, da passiert irgendwas, was mich bewegt. Wir reden über Themen, die mich bewegen, über die Performance bewegt mich, die Herangehensweise bewegt mich. Aber wir streifen es nur ganz leicht und schaffen es nicht, uns tief genug drauf einzulassen. Da ist noch mehr. Da ist noch mehr, ich brauche mehr oder ich möchte mehr hören, ich möchte mehr wissen. Und umso mehr habe ich mich dann gefreut, dass wir im Sommer 2024 uns auf ein Gespräch getroffen haben. Also, los geht's. Zum Kennenlernen und sich vorstellen gibt es eine Frage, die ich regelmäßig in diesem Podcast stelle. Und zwar ist die erste Frage: Was ist deine Jüdischkeit für dich?
Eine große Frage.
Ja.
Eine Frage, die sich ständig verändert. Eine Frage, auf die ich viele und irgendwie auch keine Antwort habe. Für mich hat es viel zu tun mit Familiengeschichte und Verstehen, warum ich so geworden bin, wie ich bin und warum mein Vater und die ganze Family väterlicherseits so wahnsinnig busy und gestresst ist. Und es wurde auch schon immer so ein Schwartz-Gene vermutet und alle, die einheiraten in die Schwartz-Family, gibt es quasi so einen Support-Club, so scherzeshalber. Und ja, irgendwann hat mich irgendwie die Frage umtrieben und ich habe einfach schon früh vermutet, dass dieses Getriebene etwas zu tun hat mit dem Jüdischsein und mit einer Geschichte von Migration und Verfolgung und Trauma und so weiter. Ja, und ich glaube, deswegen bin ich auch nicht zuletzt dann auf Spurensuche gegangen und habe eine Weile in Israel verbracht und danach eben auch systemische Therapie studiert oder mich damit weitergebildet, um mehr generationale Zusammenhänge besser zu verstehen. Ja, und diese Frage auch, warum habe ich schon so früh in meiner Kindheit immer wieder so Erfahrungen von Ausschluss gemacht und mich aber oft auch wie so als Perpetrator gefühlt. Und warum habe ich mich in Israel so wahnsinnig rausgefühlt und wieso ich will nicht nichts damit zu tun haben. Genau, also es hat viel mit Identität und warum bin ich hier, warum bin ich genau jetzt geboren und what to do with it zu tun.
Darf ich fragen, wo du aufgewachsen bist?
Born and raised in Süddeutschland, in Würzburg, in einem katholischen Universitätsstädtchen.
Ich habe gerade gedacht, ich war ein paar Mal in Israel oder Israel-Palästina und ich habe mich da auch rausgefühlt. Ich war da nur so für Kurzbesuche, um meine Family zu sehen und so ein bisschen rumzureisen und zu erleben, was ist das hier? Was ist das hier, wo ich angeblich hingehören soll? Und ich habe noch nirgendwo an den Orten, wo ich bisher gelebt habe, also weder in Deutschland noch in Belarus, mich so nah an eine Whiteness gefühlt wie in Israel oder mich so krass in einer privilegierten Position gefühlt wie dort und gemerkt, dass meine Identität damit hadert, weil ich mich so viel als nicht dazugehörig eigentlich wie so abgefunden habe und versucht habe, da drin mir Orte zu suchen und mich da drin mit Menschen zusammenzufinden. Und ich habe mich gerade gefragt, ob es bei dir was Ähnliches oder was ganz anderes war.
Also das erste Mal bin ich eher wie durch Zufall durch Israel gekommen, weil ich in Barcelona damals bei meinem Erasmus Kontakt, Improvisation lieben und hassen und alles gelernt habe und dann eine Zeit lang so total committed war, diese Form zu praktizieren und zwar weltweit, weil ich es total spannend fand, dass sie inzwischen von super vielen Kulturkreisen auch praktiziert wird und das irgendwie ein Ort ist, so auf eine andere Art miteinander zu kommunizieren, jenseits von oder auch eben mit der Sozialisation und den Machtverhältnissen, die wir dann irgendwie auch wieder in den Tanzraum mit reinbringen. Also eins der ersten Contact-Festivals war dann tatsächlich in Israel. Und mich hat es damals total beschäftigt, dass eben eigentlich alle Menschen dort aus Israel ja irgendwie auch Soldatinnen sind, teilweise auch in Siedlungen wohnen. Und dann gibt es dort aber irgendwie diesen Raum von der somatischen Praxis, wo wie so ganz viel Counterculture gelebt wird, also ganz viel Prinzipien, die dem genau entgegengesetzt sind. Und das war so der Anfang, wo ich verstanden habe, ja, wir sind halt alle so komplex und wir brauchen Ausgleich. Und es ist halt total möglich, auf der einen Seite eine Haltung zu haben, die sehr ausgrenzend ist und sehr so von so Supremacist Ideas geprägt ist. Und auf der anderen Seite aber dann auch sehr stark sowas von, okay, wenn du Teil der Gruppe bist, wenn du dazugehörst, dann bist du drin und dann leben wir hier eine Art von Community und Gemeinschaft, die ich von zu Hause halt eben nicht kannte, weil meine Eltern beide eingewandert sind aus Brasilien und den USA und ich so große Familienfeste und sowas alles irgendwie nicht so kannte und aber irgendwie immer auch so eine Sehnsucht hatte nach sowas, ja, Gemeinschaftlichem.
Etwas, was ich schon in der Einleitung erwähnt habe, diese Gesamtheit von Körper und Geist, vom Physischen und Emotionalen eines Menschen, ein untrennbares Ganzes, eine Entität, eine Gesamtheit, die nur so sein kann. Es gibt ganz einfache oder auch so ganz weit verbreitete Beispiele dafür, die ich euch erzählen möchte, damit ihr das vielleicht etwas besser greifen, verstehen, nachvollziehen könnt. Vielleicht habt ihr davon schon gehört, von den Schmetterlingen im Bauch. Also das, was die Beschreibung für diese emotionale Aufregung, die durch eine Verliebtheit zum Beispiel ausgelöst werden kann, wenn ein Mensch an eine Person denkt, in die Mensch verliebt ist. Das ist genau diese Verbindung von, ich spüre da etwas körperlich, was mich eigentlich gedanklich oder emotional bewegt. Oder der Kloß im Hals, wo die Worte im Hals stecken bleiben, weil das Sprechen aus Angst oder Druck nicht rauskommt. Das ist diese Verbindung von Körperlichkeit und Emotionalität. Und dann gibt es wenige anerkannte Erfahrungen, für die ich auf Deutsch leider nicht so viele geflügelte Worte oder Sätze kenne, wie zum Beispiel traumatische Erlebnisse, die bei Menschen ganze Jahre aus dem Gedächtnis löschen oder dass Menschen schwitzen kommt beim Hören bestimmter Themen oder Geräusche, weil das triggert und der Trigger emotional und körperlich funktioniert. Oder wenn Mensch schneller geht, wenn Mensch an bestimmten Orten vorbeigeht oder was teilweise auch ganz unbewusst passiert, aber der Körper erinnert sich. Oder krank werden, so als psychosomatische Reaktion auf Stress und emotionale Verletzung. Das ist das, was ganz viele Diskriminierungserfahrungen mit Menschen machen. Die machen krank, die machen kaputt, weil wir als Gesamtheit diesen Erfahrungen ausgesetzt sind. Und ich glaube, dass um uns selbst darin besser kennenlernen zu können, gibt es außer sowas wie eigenen Erfahrungen auch Therapien und Aktivismusformen, die genau dem nachspüren und genau dahin schauen. Das machen auch Performances oder Tanz. Somatische Praxis oder Embodied Activism oder Leiblichkeit. Es gibt viele unterschiedliche Namen mit unterschiedlichen Nuancen und Annäherungen. Und bei Ellie wurde es Contact Improvisation, um genau das herauszufinden. Ich glaube, weil du gerade von Contact Improvisation sprichst, ich kenne das gar nicht so richtig.
Mhm, ja.
Was ist das und was ist das für dich?
Also ich komme halt eben auch aus einer Leistungsfamilie, wo es viel auch um Sport ging, also messbare Leistung. Und habe dann später ja auch Sport studiert, verlernt und so weiter und war irgendwie auch früher so ganz vielen Sportarten aktiv und bin aber eigentlich innerlich immer mit einem Teil ausgestiegen, weil ich dieses Vergleichselement nicht leisten wollte. Und wir hatten zum Glück in der Schule schon eine Tanztheatergruppe, die ganz viel feministisch gearbeitet hat und so Pina Bausch. Und das hat mich dann schon relativ früh für Improvisation und Choreografieren sensibilisiert. Und so bin ich tatsächlich dann schon in meiner Schulzeit eigentlich auf Kontaktimpro gestoßen, dass es das gibt. Und habe dann eben deswegen auch im Studium mich für Barcelona entschieden, weil ich wusste, das ist so eine Hochburg. Was ist Kontaktimprovisation? Es ist eine avantgardistische, postmoderne Tanzform, die sich sehr stark auflehnt gegen viele Formen der Hierarchie in der Kunstwelt. Also einmal diese Diskrepanz zwischen Profis und Beginner oder Laien, zwischen den Geschlechtern auch, Gender-Aspekt ist drin. Es ist eine Bewegungskunst, die sich aus ganz vielen fernöstlichen Sportarten, also so Selbstverteidigungsformen wie Aikido oder Judo daraus Wissen speist und funktioniert, indem quasi zwei Menschen sich gegenseitig Gewicht geben und es gibt einen gemeinsamen Schwerpunkt und dieser gemeinsame Punkt kann quasi wandern. Wir nennen das Rolling Point of Contact, also es gibt immer so ein Sharing of Weight und wir versuchen unsere Körper zu verstehen als physikalische Entitäten, das heißt, wie wirkt Schwerkraft, Gewicht, Fliehkraft, Schwung auf unsere Körper ein. Genau, und wie können wir uns damit durch alle Ebenen bewegen? Und es hat dadurch was sehr Freies, aber trotzdem gibt es halt within the form sozusagen eine Logik. Und das war für mich total revolutionär, weil ich dadurch alles, was ich bin, irgendwie in den Tanz reinpacken konnte, in der Aushandlung von Konsens auch, so wie wollen wir uns gemeinsam bewegen, weil es eben nicht so ist wie beim Tango oder bei anderen Paar-Tanzformen, dass es eben diese klassischen Rollen trotzdem noch gibt von Leading and Following. Es ist eher so dieses both are leading, both are following, both are inviting, man kann immer eine Einladung auch ablehnen im Tanz. Also ich habe da drin schon relativ früh ziemlich viel emanzipatorisches Potenzial auch gesehen, vielleicht so viel, und deswegen war es mir von Anfang an aber auch immer wichtig, sozusagen den politischen und sozialen Körper nicht außen vor zu lassen, weil sonst halt dann doch wieder bestimmte Stereotypen in der Form reproduziert werden, weil das Format, in dem man zusammenkommt, das ist ein Jam-Format, so ähnlich wie beim Free Jazz. Also es gibt so ein Vokabular, auf das wir uns verständigen und einigen. Genau, und innerhalb dessen gibt es dann eben viel, viel Freiheit, es zu explorieren. Und am Anfang war ich so verliebt in die Form, weil ich dachte, wow, wenn wir alle irgendwie Kontakt tanzen würden und diese Prinzipien verinnerlichen würden, wie würden wir dann miteinander umgehen? Weil es auch viel zu tun hat mit Präsenz und mich selber spüren, meine Grenzen spüren, die Grenzen der anderen Person spüren, verantwortlich sein für mich, aber auch verantwortlich sein für das Ganze, das wir zusammen gestalten, und für auch meine Privilegien im Raum aufgrund meiner Vorerfahrung, aufgrund meiner Sozialisation und so weiter. Und hatte immer das Gefühl, das hat ein großes Potenzial, eben auch verschiedene Körper zusammenzubringen, und habe auch viel im Mixed-Abled-Bereich damit gearbeitet.
Und hat sich das verändert, deine Beziehung zu Kontakt Improvisation?
Ja, also eigentlich so nach der ganzen MeToo-Geschichte fing das auch an, dass so innerhalb der Kontaktszene weltweit mehr Kritik geäußert wurde an so bestimmten Verhalten von Predators oder so Machtmissbrauch, auch gerade so zwischen Teachers und Students. Und in dem Zuge haben wir zum Beispiel dann auch später während der Covid-Zeit eine Arbeitsgruppe gebildet in der Community in Leipzig, die halt im Vergleich zu vielen anderen Communities auch eine viel größere politische Haltung hat, weil ich gemerkt habe, in diesen sehr esoterischen Hippie-Kontexten, wo das Politische nicht mitgedacht wird, ist es für mich super unsafe. Genau, und wir haben dann eben so ein Format entwickelt, das wir Consent Jam nennen, wo das Thema Konsens in den Mittelpunkt gerückt wird und auch gleichzeitig zum Bewusstsein über Trauma und über die Fähigkeit, Konsens zu geben, und dass es nicht so einfach ist zu sagen, nein heißt nein, ja heißt ja, dass Grenzverletzungen manchmal auch erst viel später irgendwie registriert und verarbeitet werden und hochkommen und aufkommen und irgendwie Sprache brauchen und Integration brauchen, und dass wir als Community versuchen, sozusagen eine Consent Culture zu etablieren, wo wir mit Übergriffen halt auch umgehen, mit Restorative Practices, genau, weil halt einfach auch Verhalten hier aufgekommen ist, was nicht okay ist, und wir den Raum sicherer machen wollen, damit Menschen, die Verletzungen da drin erfahren haben, irgendwie da drin gut sein können. Und weil ich auch in meinen Anfängen als naive, junge, Anfang 20-jährige, neugierige Person auch genug Scheiße erlebt habe. Genau. Deswegen ist meine Haltung, also ich hatte tatsächlich zwischendrin auch Jahre, wo ich selber Traumatherapie gemacht habe, wo mich niemand anfassen durfte. Da war es völlig klar, so my body is my body, und genau. Und ich dachte in den Jahren so, dass ich nie mehr Kontakt tanzen werde, und dachte davor, oh, ich habe gar nicht auf mich aufgepasst, ich habe meine Grenzen nicht gespürt und habe, ja genau, mich irgendwie gefährlichen Situationen ausgeliefert. Und inzwischen sehe ich es aber wieder als Raum, einfach selber noch besser zu lernen, zu entscheiden, was ist für mich in dem Moment gerade gut und wie kann ich irgendwie andere Menschen auch im Tanz mit empowern oder so ein gegenseitiges Lernen voneinander, wie unsere Körper ticken und was sie brauchen. Und vor allem jetzt in der Zeit, in der wir jetzt sind, wo alles durchdreht, ist, glaube ich, Co-Regulation so voll die wichtige Überschrift. Und für mich persönlich ist halt Kontaktimprovisation durch dieses viele Gewicht bekommen eine Praxis, wo mein Nervensystem tatsächlich richtig gut runterkommt. Und ich für mich gemerkt habe, dass es was ist, was ich dadurch auch gerne weitergeben will. Für Menschen, die oft auch ein sehr überdrehtes Nervensystem haben, dieses, okay, wir kommen zusammen und liegen erstmal nur auf dem Boden rum, und von da kann sich dann super slow irgendwas entwickeln. Mhm. Und es hat auch wieder sowas von Herdenpraxis, also wir kommen alle gemeinsam zusammen und erlauben uns runterzufahren.
Mhm. aber auch Community. Ja. Also auch sich miteinander fühlen und nicht nur als Einzelne.
Ja, dass wir einander brauchen, um runterzukommen auch. Also es ist nicht für alle, aber es ist auf jeden Fall ein Weg, der, wenn wir bestimmte Traumata durchgearbeitet haben, glaube ich, vielen Menschen gut tun kann.
Ich probiere mal eine Zusammenfassung. Es gab also Sport in deinem Leben, aber als Leistungsdruck. Und es gab Kontakt-Improvisation als so ein Ausbrechen daraus. Und schon immer die Fragen nach Traumata, nach Wissen, nach Geschichten im Körper. Und darüber haben wir auch letztes Mal schon ein bisschen gesprochen. Und auch weil du so körperorientierte systemische Therapie anbietest und als Therapeutin arbeitest, weil du Teil von mehreren Performance-Kollektiven bist. Bei all den Sachen geht es um Körper und Körperlichkeit, bei allem oder vielem, was du machst. Und da habe ich mich gefragt, woher wusstest du das? woher wusstest du, dass das dein Weg ist und über Körper im Allgemeinen oder über deinen Körper, über das, was Körper machen und können, weiterzusuchen?
Ich war ein sehr trauriges Kind.
Same.
Und es gab aber tatsächlich auch so ganz frühe Erinnerungen mit meinem Vater, wo wir so Roly-Poly gespielt haben und gecatcht haben und so. Und da war schon ganz viel so von den Qualitäten da, die ich in der Kontaktimpro so schätze. Also neben all diesem leistungsorientierten Stuff, wo ich auch ziemlich schnell so eine ganz kritische Stimme in mir kultiviert habe, so immer so irgendwie super die krasse Streberin und sowas. Und ich hatte aber das Gefühl, dass ich sonst eigentlich als Kind nie gecheckt habe, was Spielen bedeutet. Ich wusste einfach nicht, wie das geht. Ich habe dann irgendwann meiner kleinen Schwester dabei zugesehen, die stundenlang alleine sich gut beschäftigen konnte und gemalt hat und super kreativ war und so. Und ich mich immer so voll abgeschnitten gefühlt habe davon. Und in der Zeit war ich dann sogar irgendwie in der katholischen Kirche als Ministrantin aktiv. Und also ich hatte so ganz viel so verinnerlicht von brav und angepasst und immer lächeln und so weiter. Und darunter halt diese tiefe Traurigkeit. Und ich glaube, ich habe halt einfach wahnsinnig viele Gefühle abgespalten in der Zeit, um zu überleben. Bis heute kann ich eigentlich fast nicht weinen. Das ist, also da muss schon viel zusammenkommen, dass da irgendeine Träne rauskommt. Und jedes Mal, wenn es passiert, freue ich mich. Genauso hatte ich Angst einfach ganz extrem abgespalten. Also gerade auch die Zeit, wo ich danach, ich hatte ein Stipendium, um in Jerusalem Tanz zu studieren bei einer zeitgenössischen Company, Vertigo Dance Company, was eigentlich ziemlich krass auch gegen meine Werte ging, weil das eben wieder sehr stark dieses militante Tanzen war. So die Körper so stählern, also so wie Stahl machen, also Körper als Maschine, der ganz stark sozusagen in so zeitgenössische Bewegungen reingehen, die so wieder unserer Natur sind, sage ich mal. Also ich bin immer so nach jedem Tag Training heimgekrochen, weil ich kaum noch laufen konnte, weil es so anstrengend war und wurde auch genötigt, mit Fieber zu trainieren, weil unser Auftritt so mega das Allerwichtigste war, man durfte nicht fehlen und so weiter.
Ich habe gerade so ein Bild oder Gedanken im Kopf, wo Körper auch auf eine Art abgetrennt werden.
Ja, genau.
Und Körper als, das ist das Nutzding, ja. Das Arbeitsding, ja. Das nicht du bist, gesehen werden.
Irgendwie. Exakt, genau, das ist auch dann passiert. Also weil einerseits hatte ich halt diesen Hunger, nachdem ich davor viel mehr so mit Improvisation gearbeitet hatte und selber choreografieren nach, okay, jetzt ist hier halt mal irgendwie eine Person, die mir Repertoire mitbringt. Also wir haben ja auch ganz tolle Sachen gelernt, also nicht nur Batsheva, sondern auch Hofe Schechter, ein Exil-Israeli, der tatsächlich kritische, zeitgenössische Kunst macht aus UK aus, weil die anderen zeitgenössischen Tanzcompanies sind ja alle konform mit der Regierung, weil sie von der Regierung finanziert werden. Aber ja, dieses Abgespaltene vom Körper habe ich dort total stark auch selbst erlebt. Also dass es eigentlich gar nicht möglich war, den Körper mitzunehmen. Also weil selbst wenn er seine Grenzen zeigt, indem er krank wird, musste man ja trotzdem drüber gehen über die Grenzen. Und was ich halt gemerkt habe, war, dass wir, also ich war 2014 da, als die Operation Protective Edge, also Invasion in Gaza war, und wir haben dann irgendwie auch während dem Bombenalarm halt unsere Generalprobe gehabt und es wurde irgendwie alles richtig durch gezogen und ich habe dann auch performt und es ist alles super gelaufen. Ich hatte dann auch so Soli-Rollen und eigentlich alles so perfekt und ich habe mich nie in meinem Leben so einsam gefühlt wie danach.
Weil das auch so nach so einer krassen Spaltung klingt, ja. Von dir zu dir in der Realität.
Und weil das Politische, was gerade in dem Land los war, auch nicht besprechbar war, auch nicht dort Raum finden durfte und mir die anderen TänzerInnen wirklich vorgekommen sind, so ein bisschen wie so, als würden die nicht wirklich lebendig sein. Naja, und dann, aber ich wollte ja eigentlich drüber sprechen, über die abgespaltene Angst, weil ich immer schon so eine Seite hatte, die so ganz stark so Grenzen ausloten wollte, über Grenzen drüber ist, also über meine, aber auch die von anderen und mich immer wieder in sehr gefährliche Situationen begeben habe, weil ich jetzt gelernt habe über die Traumatherapie, dass ich mich sonst nicht spüren hätte können. Also um mich überhaupt zu fühlen, musste ich ständig diese Grenzen sprengen. Und dann war es für mich halt auch nach der Erfahrung in Jerusalem mit dem Tanzstipendium so, dass ich halt gedacht habe, okay, ich habe mich jetzt eh schon politisiert mit den ganzen linksradikalen Gruppen in Jerusalem, die eben gegen die Besatzung demonstriert haben und gegen die Evictions in Jerusalem, East Jerusalem, irgendwie auf die Straße gegangen sind und ständig im Knast waren und so. Dann gehe ich halt einfach nach Ramallah und mache dort ein Volunteer 6 Monate für eine für einen Tanzverein, der Community Dance in Palestine angeboten hat, indem er Trainees ausgebildet hat, die dann wiederum in die ganz verschiedenen Distant Communities innerhalb der Westbank hinreisen und dort mit Schulen und Kindern und so weiter Community-Tanzprojekte machen und dann auch Bühnenstücke entwickeln und so. Ja, und während ich dort war, war es auch so verrückt, weil ich einfach überhaupt gar keine Angst gefühlt habe. Mhm. Also es war auch immer, ich habe mich immer gefühlt ein bisschen wie so im Film, also als würde ich neben mir stehen, als würde das Leben dort irgendwie so mir so passieren. Und dann war es auch so, dass irgendwie ständig irgendwie Dinge passiert sind, die so total out of order waren, irgendwie eins nach dem anderen. Und erst als ich zu Hause war und es aufgearbeitet habe, was dann echt auch ein paar Jahre gedauert hat, habe ich gemerkt, was mein Körper da alles ertragen musste, mitgemacht hat. Und danach kam halt erstmal die Phase mit heightened nervous system, wo dann auf einmal alles bedrohlich war und mir alles Angst gemacht hat und ich nicht mehr irgendwie Menschenmassen gehen konnte und so weiter. Und dann bin ich nach Leipzig gezogen und fühle mich jetzt eigentlich erst wieder bereit, nachdem ich gecheckt habe, wie Trauma funktioniert, wie das in meinem Körper funktioniert, zu sagen, okay, ich möchte gerne diese Arbeit in den Mittelpunkt von meinem Aktivismus rücken. Das heißt, mein Aktivismus kann nur embodied sein. Und deswegen sind auch alle meine Felder eigentlich ein Feld, egal ob ich als Therapeutin arbeite oder als Tanzpädagogin oder als Workshopleiterin in irgendwelchen politischen Bildungskontexten oder ob ich auf eine Demo gehe oder ob ich einzelne Personen versuche zu unterstützen, die ihren Bruder irgendwie am 7. Oktober verloren haben oder die halt irgendwie ihre Familie in Jenin sitzen haben und jetzt hier in Berlin sind oder so. Genau, für mich ist das eigentlich alles eins. Und trotzdem kämpfe ich halt jeden Tag gegen die Angst an vor Repression und dass ich irgendwie gesilenced werde und gecancelt werde und dass ich mich in meinem Haus nur bedingt wohlfühle und so Sachen.
Wo sitzt denn Trauma im Körper?
Eine super schöne Frage, ja. Also es gibt natürlich eine ganz wissenschaftliche Antwort darauf, wenn man das studiert im Gehirn, wie das funktioniert mit der Amygdala, was ich auch total wichtig finde. Also wenn wir sprechen von Agency und von Reclaiming Your Body und Feeling Safe, dann ist es, glaube ich, super wichtig zu verstehen, was da im Gehirn passiert. Und dass es eben normal ist, dass es so dann passiert mit einem unaufgeräumten Gehirn. Und dass mit uns nicht irgendwas weird ist und dass es aufräumbar ist und dass es Post-Traumatic Growth gibt. Und ja, und für mich ist es immer noch eben dieses Engwerden. Für mich macht Trauma zu. In meiner Haltung, in meinem Herzen, in meinem Denken. Und es macht konfus, foggy brain. Also es ist auch viel, hat viel mit, also Formen von Trauma sind ja auch sowas wie Scham. Also wenn so ganz dolle Schamgefühle aufkommen, wenn man im Boden versinken will, weil uns irgendjemand gesagt hat, we're stupid oder so, wenn wir irgendwie irgendwas in Kontakt bringen wollen, dann sitzt das eben auch genau da oben im Gehirn und sorgt dafür, dass irgendwie unser Denken überhaupt nicht mehr kohärent ist. Ja.
Ich bin eine Person, die total schnell weinen kann. Mm. Ich kann jetzt dir zuhören und merken, ich könnte weinen, weil ich irgendwas wiedererkenne in mir.
Ja.
Genau, weil du sagst Scham und ich spüre es sofort wieder. Ja. Oder du sagst Enge und ich fühle mich valide. Ich fühle mich, kenne ich. Kenne dieses Gefühl, ist echt, danke.
Mm.
Und dann kommen mir die Tränen weil sich diese Anspannung in dem Moment löst, dass das erkannt wurde.
Mhm. Ja. Ja, und das ist, danke für die Rückmeldung, das finde ich auch gerade das Spannende. Also ich habe jetzt am Montag eben in Südtirol mit den Kunststudierenden gearbeitet zu Embodied Family Histories und wir haben darauf hingearbeitet, am Schluss einen Brief zu schreiben an einen Elternteil, nachdem aber richtig viel passiert ist. Also wir haben über das Erwartungsrad gesprochen, also was uns über viele Generationen mitgegeben wird. Einmal ganz genetisch über die Epigenetik in Form von Genen, aber natürlich auch alles an Werten und an Traumafolgereaktionen, die wir gelernt haben von den Eltern, wie sie miteinander sind, wie sie mit uns sind und if they can show up emotionally oder nicht und sowas alles. Genau, und ich habe dann auch den Studierenden quasi dort nochmal mitgeteilt, dass ich, als ich das selber in meiner Ausbildung als teilnehmende Person gemacht habe, in diesem Circle Process of Sharing, wo wirklich jede Person Space hat, um diesen Brief vorzulesen und alle anderen das mit einer Haltung von Witnessing ermöglicht haben oder bekräftigt haben, wie ich da wie ein Schlosshund heulen konnte, sagt man das nicht so? Ich weiß auch nicht, warum Schlosshund heißt. Ich bin auch schlecht mit Redewendungen.
Deutschen Redewendungen.
Genau,
ja.
Wie ein Schlosshund geheult. Jedenfalls immer dann, wenn andere authentisch ihren Schmerz in Kontakt gebracht haben und das was mit meiner Geschichte zu tun hatte und die konnten die Worte finden und bei denen ging das bei mir los. Aber in meinem Brief war ich wieder trotzdem immer noch an diesem Punkt von, ich kann, ja, also abgetrennt irgendwie von mir. Und das ist, glaube ich, auch dieser Weg, we need each other to heal. Und wir sind immer gleichzeitig broken und gleichzeitig whole. Was ich so wertvoll finde, dass wir das nicht alleine machen müssen und dass irgendwie jede Therapieform, die sagt irgendwie, wir brauchen hier eine individualisierte Diagnose, am Ziel vorbeischießt.
Ich habe mich gerade gefragt, ob es meine Eltern sind, an die ich Briefe schreiben möchte oder Großeltern oder Urgroßeltern. Mm. Also weil ich kenne viele von ihnen, von Fotos und Erzählungen und viele kenne ich nicht. Und die sind aber da. Die sind da in so Geschichten von meiner Mutter oder irgendwo da. Wer ist da so alles in meiner Geschichte oder in unseren Geschichten? Mm. Und wie passt das zu dem Seminar, an dem von dem du erzähltest, zu dem Workshop? Wer ist denn präsent? Wer ist denn da? Wen spreche ich an?
Ja, ich finde es so faszinierend, da eben einmal dieses sehr westlich geprägte systemische Wissen von Familien, Therapie oder Systemtheorie, also dieses Minuchinsche, es gibt halt diese Generationsgrenzen und wenn bestimmte Grenzverletzungen stattfinden, dann kann das eben führen zu sexualisierter Gewalt bis zu Inzest und so weiter. Also so einmal diese Sicht zu haben und dann aber auch jetzt für mich immer mehr so zu, dass das Wissen von indigenen Völkern zu integrieren, weil das ja das ist, wo ich oder wir als Menschheit gerne hin zurück wollen, also wieder mich uns mehr verbunden zu fühlen mit uns selbst, mit anderen Menschen, mit der Pflanzenwelt, mit der Tierwelt und im Animismus auch noch mit allen Objekten, die beseelt sind und so. Und dann geht es ja noch weiter mit allen Spirits und mit der ganzen Ancestry-Line mütterlicher und väterlicherseits, wenn wir in diesen binären, dualen Systemen sozusagen denken, aber dann ja eben auch, was halt irgendwie spannend ist mit Queer Ancestors oder so, also mit wem sind wir noch alles verwandt. wie weit geht es zurück? Und gleichzeitig diese Zeitdimension auch nicht linear zu denken, also dass wir jetzt schon sind, was wir mal werden, oder die Generationen, die nach uns kommen, sind schon auch schon in uns angelegt, oder das ist auch unser Auftrag, uns so hinzuentwickeln, dass wir dann andere Dinge weitergeben können. In der Systemik sprechen wir immer davon, dass alles räumlich situativ repräsentiert ist an Erleben. Also es gibt in unserem Körper immer einen Ort für irgendwas, was wir schon erlebt haben, und es ist immer räumlich repräsentiert. Das heißt, wir müssen das auch verkörpert sozusagen angehen. Genau, deswegen mache ich diese Bewegungen so dreidimensional. Genau, also diese ganze so Tiefe und die ganze Weite und die ganze Höhe. Und dann sind wir eben schnell auch wieder in so eher so spirituellen Dimensionen oder Dimensionen von Spiritualität, wo wir diese Zeitachse in uns drin haben. Und zum Beispiel die Aborigines sind ja eine Ahnenkultur. Also beziehen sich immer auf das, was vor ihnen war. Und die Ahnen sind aber quasi in dem Bereich vor uns repräsentiert. Und die Zukunft ist im Rücken repräsentiert. Und ich habe dann zum Beispiel mit den Studierenden einen Backward Walking Score gemacht, wo es darum ging, rückwärts zu gehen, mit der Vorstellung von, mit jedem Schritt gehe ich eben in meine Zukunft. Und das, was vor mir liegt, ist sozusagen das, was war. Um wie sozusagen nochmal so eine Irritation im Denken und damit einen anderen Raum zu ermöglichen. Und dann war es auch so dieses, das, was vor mir liegt, sind meine Ancestors, die lade ich jetzt in den Raum ein und mal gucken, wer da so auftaucht. Und ich habe das Glück gehabt und das Privileg, mit Sepo Bollwinkel diesen Prozess von Ancestral Lineage Healing zu starten, der erstmal sich anfühlt, total verrückt, irgendwie Kontakt aufzunehmen mit irgendwelchen längst verstorbenen Ancestors, von denen ich gar nicht weiß, wie sie hießen, ob sie jemals existiert haben. Und es hat irgendwie auch so ein bisschen was von fake it until you make it. Also dann taucht halt in deiner Vorstellung irgendeine Person auf. Ich nenne sie jetzt mal Isaac, ist mir aufgetaucht als mein Spiritual Guide, der irgendwie versucht hat, die Ahnenreihe väterlicherseits von meinem Jewish Dad irgendwie so zu mit denen Kontakt herzustellen. Und da ist halt die Logik, okay, die haben irgendwie noch so unresolved business. So, wie können wir die von der Welt im Hier und Heute unterstützen, dass die irgendwie ihren Scheiß von vor Hunderten, Tausenden von Jahren irgendwie wieder geregelt kriegen, damit irgendwie wir jetzt was anderes leben können. Also so diese Zeitdimension finde ich auch so total spannend, wenn wir darüber sprechen, what do we embody und wie können wir da an dieses Wissen rankommen. Genau.
Ja.
Ich weiß gar nicht mehr, was deine Frage war, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt voll weggedriftet.
Ich glaube, das war auch der Punkt, wer taucht uns dann auf?
Ja.
Tauchen uns dann Menschen, die wir als auch nach so Normen als Familie nennen, tauchen uns Menschen auf, deren Wege wir auf eine Art weitergehen oder deren Prozesse wir weiterführen.
Wo wir uns in
Kämpfen irgendwie nebeneinander stehen würden und miteinander das machen. Ja. Und ich glaube, das ist auch, wenn wir von queeren Menschen reden, die voll viel gemacht haben, damit wir hier weitermachen können.
Ja, also vielleicht so zwei Gedanken dazu. Einmal noch erstmal so diese biologische Ahnenreihe. Ganz viel von meiner Suche nach Jewishness hat auf jeden Fall was mit meiner Großmutter zu tun, die leider schon gestorben ist, als ich 12 war und die ich eigentlich nur 4-5 Mal gesehen habe, aber die einfach emotionally present mit mir war. Und die 4-5 Begegnungen haben so einen tiefen Print in mir hinterlassen, weil mit ihr war was anders als mit allen anderen aus meiner Familie. Und es gab irgendwie so ein Spiegeln oder sich sehen in einer ganz tiefen Traurigkeit eigentlich auch, die acknowledged wurde, die anerkannt wurde von der anderen Seite. In Split Seconds war da irgendwie sowas wie so, I feel you, I see you.
Ich würde dich jetzt voll gern nach einem Moment mit ihr fragen. Ein Moment, der dir als Bild oder als Gefühl auftaucht. Mm. Als das Gefühl hast du erzählt, aber ein Bild.
Mm.
Magst du ein Bild mit mir teilen?
Also es gab zum Beispiel, als sie mal uns dann besucht hatte in Deutschland, sind wir so zusammen spazieren gegangen und es gab wie so einen Umweg an so Reihenhäusern vorbei und dann hat sie mir eben die Blumen gezeigt, die ihre Lieblingsblumen sind, und Das war für mich die ganze Schulzeit eigentlich immer, wenn ich meinen Schulweg da hatte in der Grundschule, immer mit ihr verknüpft. Und auch jetzt jedes Mal, wenn ich diese Blumen sehe, denke ich an sie. Und witzigerweise geht es meiner Cousine, die eine ähnliche Erfahrung wie ich mit ihr hatte, die aber zum Glück viel näher an ihr dran war und deswegen eine richtig tiefe Verbindung mit ihr hatte. Und die jetzt eben auch Traumatherapeutin geworden ist und die immer so mein großes Vorbild war in meiner Familie auf der amerikanischen Seite. Die hat sich jetzt sogar so eine Blume tätowiert, eine Daisy. Genau, das ist auf jeden Fall sehr präsent, wenn ich an sie denke. Und das Verrückte ist halt, dass sie selbst ihr ganzes Leben ziemlich gestruggelt hat und extrem viele Ängste hatte und wahrscheinlich ihre Kinder nicht gut behandelt hatte. Und
auch das hat mit Trauma zu tun?
Natürlich, ja. Und so dieses, damals in den 60er Jahren wurden echt schlimme Dinge an ihr verbrochen, weil so ganz viele Therapieformen an ihr ausprobiert wurden. Und es ist irgendwie auch nochmal so dieses Tragische, so, also immer wieder so hinzuspüren zu dem, okay, ne, also erstmal dieses ganz klar, wäre sie in Deutschland gewesen, wäre sie halt einmal vergast worden, weil sie jüdisch ist, dann vergast worden, weil sie eine psychische Erkrankung hatte und dann weiß ich nicht, ob da noch irgendwas Queeres mit drin war oder so. Also so diese ganzen Ebenen von irgendwie nicht funktionieren in dieser Welt. Und dann für mich halt diese Diskrepanz aus, krass, und das ist dann irgendwie doch die einzige Person, zu der ich auf so einer tiefen Ebene relaten kann. Und dann das wiederum jetzt systemisch zu verstehen, naja, im System trifft es halt die Person mit zum Symptomträger, die sozusagen am meisten schwingungsfähig ist, die am meisten spürt, was da passiert, die am wenigsten eigentlich abgespalten ist so in ihrem Körper und dann später aber krasse Symptome entwickelt, um sich selber abzuspalten, damit sie es nicht fühlen muss. So.
Weil es also, zu viel ist.
Weil genau, weil es nicht geht, weil der Körper das genau dann wegpacken muss. Ja, das war irgendwie, wollte ich einfach nochmal in Kontakt bringen, dass Grandma für mich da so eine wichtige Person ist und ich dadurch auch so eine Alliance habe mit Laura, mit meiner Cousine.
Das war die eine Sache und dann hattest du noch eine zweite Sache.
Ja, weil dieses Queer Ancestors für mich halt irgendwie auch immer so spannend war, die Überlegung. Ja, und dann war es halt für mich total schön, dieses Projekt zu machen zu Claude Cahun und Marcel Moore, wo es wirklich so diese Vorbildfunktion hat von einmal mega radikal damals irgendwie in der queeren Beziehung leben und dann diese Ebene von sich ausdrücken, den ganzen Schmerz, die ganze Scheiße irgendwie von schlimmer Kindheit irgendwie über Kunst und im Surrealismus, über die Träume und das Unterbewusste und Psychoanalyse und alle Theorien, die denen damals halt irgendwie schon bekannt waren. Und dann einfach richtig krasse avantgardistische Fotografie, Collagen, Poetry und so weiter zu machen. Und halt auch so diese Beziehung, die die beiden hatten, was jetzt auch ganz lange im Kanon so vernachlässigt wurde und alle nur von Claude Cahun sprechen, aber eigentlich sind alle Self-Portraits entstanden in einer Corporation. Also so dieser künstlerische und therapeutische Anteil da drin, in diesen, ich rette mich selbst durch meinen Ausdruck, durch meine Kunst und aber auch das krass antifaschistische. Also Claude Cahun hat ja dann irgendwie auch heimlich mit der Pistole irgendwie versucht, im Wald irgendwie so Target Training zu machen, um irgendwie dann vielleicht doch einzubrechen in das Soldatenheim, was da in der Nähe war, um irgendwelche kleinen Nazi-Boys zu erwischen oder so. Also da gab es irgendwie schon auch so eine sehr krasse Resistance-Seite, die sich dann aber auch wieder durch die Kunst ausgedrückt hat, also in diesen sogenannten Paper Bullets. Also es waren dann keine, es war dann doch nicht die Knarre, sondern die Paper Bullets und die haben sich halt einfach getraut, irgendwie in die Kirche nebenan, wo die gewohnt haben, fette Banner aufzuhängen, wo drauf stand, so Hitler ist größer als Gott, weil Jesus stirbt für Gott, aber die Menschen sterben für Hitler und so, oder so heilige Geburt. Kleine geheime Botschaften in die Zigarettenschachteln von den Soldaten infiltriert und so. Genau, und das war halt für mich jetzt total die Rettung tatsächlich, weil ich halt über die KDFS für jüdisches Leben und Kultur eine Förderung bekommen habe. Und dann aber der 7. Oktober passiert ist und dann irgendwie Antifaschismus oder jüdischer Widerstand irgendwie auch nochmal komplett für mich anders geframed werden musste. Und es wirklich dieser Call zu diesen Ancestors war so, fuck, ey, was können wir von euch lernen, wie ihr damals getickt habt, was eure Definition ist von Antifaschismus, aus einer jüdischen Perspektive für, wie wir jetzt irgendwie darüber sprechen müssen, können, dürfen, sollen, was gerade passiert mit der ganzen Welt, die irgendwie complicit ist mit dem Genozid und was ist auch dann meine Verantwortung als einmal jüdische Person, als queere Person, als weiblich sozialisierte Person, als Therapeutin, als Künstlerin, die aber auch Trauma Survivor ist und die einfach auch mega Schiss hat, irgendwie mich mit irgendwas wirklich zu zeigen und genau. Und da haben die beiden uns in dem künstlerischen Prozess schon total unterstützt, immer wieder dahin zu gehen, back to the source. Ja, und dann haben wir ein tolles Stück entwickelt, was auch echt noch nicht fertig ist, was, glaube ich, auch jetzt immer mutiger wird, um da auch nochmal irgendwie sehr stark über unsere Körper zu sprechen. Also ich spiele das zusammen mit Patrice. Patrice bringt einen nicht weißen Körper auf die Bühne, was auch nochmal viel macht, also so wie wir dann aushandeln über, wer darf irgendwie, also Rassismus versus Antisemitismus und wie die zusammenhängen und was hat das mit uns zu tun und unserer Beziehung und Freundschaft und wie wir zusammen auf der Bühne sein wollen. Genau.
Hast du Lust zu erzählen, was dir gerade eingefallen ist?
Ja, sehr gern. Also erstmal war es für mich total aufregend, als die Cinemathek erzählt hat, dass du kommen magst, um einen Bericht zu machen über das Revolutionary Dreaming Projekt. Ein paar Tage vor der Premiere, weil ne, so Endprobenzeit, irgendwie krasser Stress und eigentlich überhaupt nicht noch für irgendwas extra Zeit. Aber dann war irgendwie klar so, hey cool, das wollen wir machen. Es gibt irgendwie irgendjemand, der sich gerade dafür interessiert. Genau, und dann habe ich mich aber beim Sprechen auch sehr vorsichtig erlebt, in der Art, wie ich die Worte wähle, so dass quasi nichts so wirklich, dass ich mich nicht so angreifbar mache oder mich zu stark auf eine Seite hin positioniere sozusagen, weil unser Stück auch den Anspruch hatte, sozusagen Menschen zu erreichen, die, ja, die vielleicht eine andere Haltung haben als wir selbst und zu überlegen, wie kann das künstlerisch gehen. Und auch, weil wir halt mit der Cinemathek so Schwierigkeiten hatten und die uns dann irgendwie so einen Antisemitismusbeauftragten geschickt haben und teilweise schon einzelne Leute, die im Team waren, eingeschüchtert wurden über Anrufe und sowas. Also ich habe da auch eben eine Verantwortung gefühlt gegenüber den Menschen in unserer Gruppe. Und das, was aber passiert ist, in der Nacht danach bin ich mitten in der Nacht aufgewacht und hatte die schlimmsten Bauchkrämpfe, die ich hatte, seitdem ich denken kann. Es war so eine heftige körperliche Reaktion. Und ich habe das am nächsten Tag Ute irgendwie erzählt, die uns da dramaturgisch begleitet hat. Und wir haben versucht, das so ein bisschen zu ergründen. Und da war für mich irgendwie voll schnell klar, ja, das hängt damit zusammen, dass ich mich nicht getraut habe, einfach richtig rauszugehen mit dem, wie ich das gerade sehe. Und ja, mit dieser Wut und der Verzweiflung in Kontakt zu kommen. Und dann an dem Abend, als wir gespielt haben, habe ich mich viel mehr getraut, da reinzugehen. Und jeden Abend habe ich mich ein bisschen mehr getraut, mich damit zu zeigen. Und ich wurde dadurch irgendwie so voll, ja, also mein Körper hat mich dazu gebracht, da mehr meine Wahrheit zu leben und so mich so langsam rantrauen. Und am Ende war es tatsächlich, und das finde ich halt so spannend und so wichtig, eine Botschaft von einem Traumatherapeuten, der mich dazu bewogen hat, mich mehr zu trauen, nämlich von Gabor Maté, der sehr klar antizionistisch als jüdische Holocaust-überlebende Person positioniert ist und damit irgendwie einmal in der spirituellen, aber auch sehr stark eben in der akademischen Health-Welt Gegenwind erfährt. Und der eben in dem einen Interview den Combatants for Peace zusammen mit Holy Land Trust, einer nicht non-violent Resistance-Organisation aus Bethlehem, zusammen eben diesen Vortrag zu Trans-Healing, Trans-Generational Trauma gemacht haben. Und irgendwann eben auch der Satz einfach von Gabor Maté kam, wo ich mich so persönlich total gesehen gefühlt habe, der einfach nur war so, hey, and even if you're not speaking out publicly, we honor your heart. Und das war irgendwie wie so, bam, so dieses, wie kann ich das lernen, so zu sprechen, dass es den Raum ermöglicht, dass Menschen sich ihre eigene Zeit lassen können.
Ich würde gerne noch bei einem ein Wort, zwei Wörter waren da noch. die mir irgendwie hängen geblieben sind. Witnessing, ZeugInnen sein und Verantwortung da drin.
Ja.
Ich glaube, das ist irgendwas, wo das aktuell einfach was brennt einfach. Wie können wir aus dem, wo dessen ZeugInnen wir sind, wir sehen es und es gibt Leute, die es nicht sehen wollen. Und ich glaube, wie können wir aus dem, was wir sehen, Verantwortung tragen dafür, dass die Menschen, die gerade Räume brauchen, um sich sicherer zu fühlen oder trauern zu können, wie können wir mit diesem Bezeugen vielleicht diese Räume schaffen? Wie können wir Verantwortung übernehmen? Wie können wir, wo sind unsere Räume eigentlich für und unsere Handlungsfähigkeiten? Wie können wir die teilen miteinander? Ich glaube, dieses Witnessing ist irgendwas, was kann, was ich noch versuche herauszufinden. Ich habe gerade so, ich habe meine Handflächen, wir sind wie so ein Tablett. Da, wir tragen doch irgendwas, wir tragen doch irgendwas vor uns oder mit uns und ich weiß nicht, was das alles ist. Und das, was du auch angesprochen hast, diese Widersprüchlichkeit oder eher eine Gleichzeitigkeit von Widersprüchen, selbst irgendwie Überlebende oder Kinder von Überlebenden zu sein oder auch Menschen zu sein, die ganz schön was abkriegen, aber auch trotzdem auch Privilegien haben oder Gewalt ausüben können.
Aber vielleicht lasse ich meine Gedanken erstmal einfach so im Raum stehen und für sich wirken. Und wir gehen erstmal einen Schritt zurück und sprechen darüber, was Witnessing und ZeugInnen sein überhaupt ist und wie das geht. Also ZeugInnen sein, nicht im Sinn von Krimis oder Strafrecht, was manche kennen würden, sondern dass es hier auch um ein empathisches oder politisches Miteinander geht und sich gegenseitig wahrzunehmen geht. Magst du vielleicht erklären, was Zeuginnenschaft sein kann? Und gibt es Praxen oder Übungen im Alltag oder im Tanz, wo wir füreinander Zeuginnen sein lernen und üben können?
Ja, Witnessing ist für mich auch eine politische und eine spirituelle Praxis. Also es hat immer beides, weil wenn wir uns selber nicht auf die Schliche kommen, wie biased wir Dinge bewerten, wenn wir sie einfach nur sehen, dann können wir es auch nicht von anderen verlangen, sozusagen, da irgendwie näher an die Wahrheit dran zu kommen. Und ich für mich habe halt zum Beispiel durch wieder eine Embodied Practice, die heißt Authentic Movement, mich da so dran gewagt. Und das ist eine Praxis, wo du eingeladen bist, dich mit geschlossenen Augen zu bewegen in einem Zeitrahmen und eine Person sozusagen für dich da ist, den Raum hält, in dem sie dich bezeugt. Die unterstützt uns dabei, von außen einen neutraleren oder einen nicht getriggerten oder wie auch immer Blick so zurückzuwerfen. Also wenn wir einladen wollen, unseren eigenen inneren feinen Impulsen zu folgen im Bewegen, was bedeutet nicht, dass wir jetzt hier irgendwie eine tolle klassische Ballettchoreografie tanzen, sondern im Sinne von, wie geht's mir gerade, wie will sich mein Körper gerade bewegen und dem Körper die Erlaubnis zu geben, die Präsenz zu geben, im eigenen Rhythmus zu gehen. Weil das ist ja das, was wir alle verlernt haben. Zeitdruck ist ja auch irgendwie so ein sehr weißes Prinzip.
Ja, und überhaupt mich im Raum so zu bewegen.
Ja, und das dann auch vor anderen, die mich dabei beobachten. Das ist auch was sehr Verletzliches. Genau, und danach.
Was sehr Reglementiertes.
Genau, es gibt eine Struktur, die das hält, die da auch Sicherheit gibt. Und dann gibt es eben den zweiten Teil von der Praxis, wo es darum geht, darüber zu sprechen. Und dann gibt es verschiedene Foki oder Perspektiven, aus denen wir sprechen können. Und das auch sich bewusst zu machen, dass jedes Mal, wenn wir die Brille wechseln, wir eine andere Geschichte erzählen über das, was wir da gerade wahrgenommen haben. Und wir werden nie fertig werden, alle Perspektiven zu sammeln, bis wir ein Bild haben, was irgendwie annähernd an was Ganzes rankommt. Es ist immer fragmentiert, immer Ausschnitte, die sich ständig verändern. Also das Konstruktivistische daran finde ich auch mega spannend. Und dann auch so diese Fähigkeit selber, etwas zu beschreiben, was man selber gerade erlebt hat aus der Ich-Perspektive in Präsenz, ohne es zu bewerten, ohne irgendwelche Interpretationen, Assoziationen, was auch immer da drauf zu packen. Also das ist sozusagen bottom line erstmal, beobachten ohne zu bewerten. Und dann kann man später natürlich das benennen und sagen, und dabei habe ich mich so gefühlt und dabei waren diese Gedanken noch mit dabei. Und dann wird es quasi auch da wieder immer dreidimensionaler. Und dann, also zuerst spricht die Person, die sich bewegt hat über das, was gerade passiert ist. Und danach spricht eben die Person, die bezeugt hat und eben auch erstmal wertfrei über das, was sie wahrgenommen hat. Und es sind ja auch immer nur kleine Details, weil wenn man sich 20 Minuten bewegt, das passiert ganz viel oder manchmal passiert auch ganz wenig und da drin im Inneren wieder ganz viel so. Also es ist eh der Anspruch oder so ein westlicher Anspruch an Vollständigkeit oder an Chronologie oder Linearität und so weiter, da kann dem schon, den kann man nicht nachkommen. Und in dieser Limitation, das nicht richtig machen zu können, steckt total viel Freiheit, dann aber eben die einzelnen Dinge wahrzunehmen in ihrer Essenz für was sie wirklich sind. Und indem ich diese Spiegeloption habe, dass eben die andere Person, die das sieht, mir das nochmal so zurückspiegelt, was sie wahrgenommen hat, kann ich auch nochmal so checken, passt meine Wahrnehmung überein mit deiner Wahrnehmung? Und das ist für mich immer auch wie so ein Indiz von psychischer Gesundheit, so wenn meine Selbstwahrnehmung immer mehr deckungsgleich wird von der Fremdwahrnehmung, dann können wir uns an etwas, was Realität heißen könnte, so annähern. Genau. Und ich kann auch bezeugen, um zu lernen. Und dann kann ich ja auch wieder meinen kritischen Brain mit einschalten, weil ich Lust habe, Unterschiede zu bilden und dann Informationen zu finden. Also mir geht es überhaupt nicht drum, jetzt nicht das Kognitive rauszulassen, weil das sind auch alles wir. Genau, oder ich kann witnessen und enjoy. I'm allowed to witness with pleasure. Und um so eine Verbindung zu kriegen, so wo schwinge ich mit? Wo werde ich selber berührt? Was macht mich weich? Worauf habe ich Lust? Erlaube ich mir, meiner Neugierde zu folgen? So, also sowas sehr Spielerisches auch wieder. Und das, ich glaube, das sind alles Fertigkeiten, die so super wichtig sind für die Zeit, in der wir gerade leben, die jetzt zu kultivieren. Die werden wir auf jeden Fall brauchen.
Und nicht in Verhärtung zu gehen eigentlich.
Ja, und nicht dem nachzugeben, dass es so dieses Dualistische gibt, so richtig und falsch. So entweder du bist auf der Seite von Israel oder du bist auf der Seite von Palästina und du musst dich entscheiden. Und wenn du nicht auf meiner Seite bist, rede ich nicht mehr mit dir und so weiter. Also diese...
Ja.
Das ist ja auch was rein Menschliches, also die Reduktion, also die Komplexitätsreduktion, damit wir Orientierung haben. Sonst würde es ja nicht irgendwie so einen Fascist Rise geben weltweit, der genau darauf anspielt. Also in dem Moment, wo ich selber es nicht mehr schaffe, mich zu öffnen für die andere Seite, emotional, kognitiv, wie auch immer, bin ich schon Teil davon sozusagen. Und das ist halt die Zerreißprobe, in der ich jeden Tag stecke. Deswegen lese ich halt auch, keine Ahnung, die Haaretz und die New York Times und die Zeit und Al Jazeera und versuche mir immer wieder zu checken, welche Narrative bedienen irgendwie, welche Bilder, wie wird das irgendwie unterfüttert und wie reagiere ich emotional darauf, wenn ich das lese, wem gebe ich recht, wem glaube ich nicht. Also ich bin da ja auch nicht frei von sozusagen. Und ja.
Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Wir sind jetzt fast am Ende auch angekommen und ich glaube, jetzt wäre der Moment für deine letzten Worte, etwas, wonach ich nicht gefragt habe, was du gern sagen möchtest, was dir wichtig ist.
Free, free Palestine. Yes. Und Jewish Liberation is Palestinian Liberation und yes. Palestinian Liberation is Jewish Liberation.
Mic drop. Danke dir fürs Hiersein, fürs Sprechen. Fürs Teilen.
Danke, dass es sich nicht so angefühlt hat wie irgendwie so eine Prüfungssituation oder sowas Unangenehmes, sondern genau das Gegenteil.
Dankeschön. Das war der Podcast der Aspora Juice. Ein tolles Gespräch mit Ellie Schwartz. Ich danke euch allen, wenn ihr bis hierher gehört habt. Wenn ihr Lust habt, empfehlt den Podcast euren Friends. Ihr könnt mir immer Kritik, Kommentar und Wünsche, Ideen, Gedanken, Eindrücke an die E-Mail oder über Instagram schicken. Ich sag euch vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.